da hast du im Einsatz für deine Datensouveränität.
Hallo und herzlich willkommen beim DASU-Podcast. Ich bin Carina Filusch, Datenschutzanwältin und externe Datenschutzbeauftragte. In jeder Folge des Podcasts spreche ich mit einer Expertin oder einem Experten über Datensouveränität, abgekürzt DASU. Heute sprechen wir über Sexroboter. Dazu habe ich mir Iris Fann eingeladen. Sie ist IT-Rechtsexpertin und Wissenschaftsethikerin und forscht zu diesem Thema an der Uni Hannover. Liebe Iris, wie sieht denn so ein Sexroboter aus? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich noch nie einen gesehen habe?
Ja, das geht dir ja nicht alleine so. Und gerade weil wir hier ja jetzt einen Podcast aufnehmen, also ich keine Bilderchen zeigen kann, wie ich das für gewöhnlich in Vorträgen, Vorlesungen auch tue, versuche ich die jetzt so gut wie es geht zu beschreiben. Die Vorstellung davon, wie eine sogenannte Sexpuppe aussieht, hat ja ungefähr jeder. Das ist inzwischen doch recht weit gediehen ab von diesem Bild, was man vielleicht in Anführungsstrichen von früher hatte, nicht mehr so diese aufblasbaren Plastikfiguren. Warum es zu Robotern inzwischen geworden ist, liegt an der Fähigkeit, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber zu sehen, das heißt, sie sind mit Bilderkennung ausgestattet und zu sprechen, das heißt, sie sind auch mit Spracherkennung und Mikrofon ähnlichem ausgestattet. Je nach Preislage haben die durchaus eine relativ gut gestaltete Haut, also aus Silikon oder anderen Kunststoffen, die tatsächlich sich zum Teil erwärmen kann, pulsierende Herzen, sich aufrichtende Penisse, pulsierende oder vibrierende Vaginas. Das Wort Customization spielt auch in diesem Feld eine große Rolle. Ganz nach Kundenwunsch können diese Sexroboter gestaltet werden.
In Interviews mit dir liest man manchmal auch etwas von Bordoll. Kannst du uns dazu was sagen, was das ist?
Ja, also das Wort Bordoll ist auch ein sogenanntes Kofferwort aus Bordell und Doll, Doll für Puppe zusammengesetzt. Und in diesen Bordolls, die ja nun eben auch wirtschaftlich arbeiten müssen, werden tatsächlich Dolls, also Puppen eingesetzt. In den Puppen ist keine KI weiter verbaut. Also da hat man, denke ich mal, einfach eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung aufgemacht. Interessant ist aber für uns, für meinen Kollegen und mich, die wir da ja an dem Thema dran sind, wie wirkt das auf Menschen? Werden die genutzt und rechnet sich das dann für den Betreiber, für die Betreiberin? Und in der Tat, also in Deutschland ist das erste Bordoll, 2018 wurde das schon eröffnet. Es wurde zwischenzeitlich mal geschlossen, dann haben noch ein paar weitere aufgemacht. Das sind wirklich reine Puppen, die dort ja in Gebrauch sind, müsste man tatsächlich so ja auch sagen. Barcelona, Paris und andere große Städte, das sind auch immer mal so, ja, Marketingaktionen würde ich es jetzt nicht nennen, aber doch durchaus ähnlich. Ja, Zimmer, in denen es möglich ist, eine solche Puppe zu nutzen. In anderen Ländern, in denen strengere Antiprostitutionsgesetze herrschen, da nehme ich immer Südkorea als Beispiel, ist es schon viel länger auch gang und gäbe, solche Zimmer zu mieten. Da ist es aber zum Beispiel auch wiederum interessant, wie die Reaktion von Ordnungsbehörden sind, also von der Polizei, die dann hinkommt und sagt, ja, wir haben ja hier unser Antiprostitutionsgesetz und dann irritiert ist bei den Puppen, es sind ja aber irgendwie keine Menschen. Wie sollen wir das handhaben? Wie sollen wir das bestrafen? Also, oder können wir das bestrafen? Also diese Reaktion darauf, wie es ist, wenn Puppen und dann irgendwann Roboter immer menschenähnlicher werden, das ist etwas, was wir ja auch hier in den Blick nehmen.
Also wenn man sich so eine Puppe angucken möchte, dann weiß man ja, wo man so etwas sich jetzt rein theoretisch mal angucken könnte. Du hast über den Preis geredet. Würde man so eine Puppe jetzt bestellen? Ich habe gesehen, dass in den USA und vor allem in asiatischen Ländern diese Puppen produziert werden. Bei uns scheinbar, glaube ich, noch nicht in Europa, oder?
Doch, schon auch. Ist natürlich nicht ganz so hinlänglich bekannt wie jetzt irgendwie, wenn du eingibst in die Suchmaschine, ich brauche einen neuen Drucker oder sowas. Tatsächlich ist es eher so, dass hier in Deutschland mehr Produktverbesserungen stattfinden. Eine solche Firma durften wir unter anderem suchen. Die lassen ihre Puppen fertigen in China. Teilweise kommt da Qualität, die jetzt nicht so deutschen Standards entspricht. Und hier versucht diese Firma dann, meinetwegen Undichtigkeiten in der Oberfläche und Ähnliches auszubessern. In einem Keller haben die so ein quasi OP eingerichtet mit Tisch und OP-Lampen, um diese Puppen zu verbessern. Also um auch auszutesten, wie kann man wirklich Wärmeelemente einbringen und Ähnliches. Aber natürlich so, dass man nicht vielleicht einen Stromschlag bekommt, wenn irgendwelche Flüssigkeiten eingeführt werden.
Das ist so krass, wie weit das geht. Und da sind wir eigentlich auch auch schon wieder beim Thema Datensouveränität angelangt. Du hast das richtig gut übergeleitet zu einem ganz wichtigen Thema, was mit Datensouveränität zu tun hat, nämlich, dass man seine Vorlieben preisgibt im Bestellvorgang. Wie sieht es denn genau aus? Wie muss ich mir das denn vorstellen?
Also es kommt ein bisschen darauf an. Allerdings auch, wenn man schon sozusagen die Puppe, den Roboter von der Stange, der vorgefertigt ist, da gibt es so in etwa 5 verschiedene Typen, aber wie gesagt, Haarfarbe, Hautfarbe und so weiter, kann man ja durchaus wählen. Da gibt man schon auch viel Preis zu seinen sexuellen Vorlieben letztendlich. Und das ist dann die Datenkategorie Artikel 9 Absatz 1 der DSGVO. Das kann das Sexualleben einer Person betreffen, es kann aber auch unter Umständen die sexuelle Orientierung mit betreffen. Es sind auch im weitesten Sinne womöglich Gesundheitsdaten, wie auch immer. Also da ist es ja gar nicht so wichtig, dass wir es direkt abgrenzen, aber es fällt unter sensible Daten in diesem Fall. Und die anderen Daten, die noch zusätzlich anfallen, deshalb bin ich so ausführlich auf die KI eingegangen und dass ich gesagt habe, es ist nicht nur eine Puppe. Wir nennen es ja auch ausdrücklich Roboter, um immer wieder darauf hinzuweisen, dass künstliche Intelligenz hier mit verbaut ist. Die anderen Daten, die auch zuhauf anfallen, sind die, die der Spracherkennung ja dienen, um das Ganze natürlich auch besser zu machen. Das kennen wir ja alle von kleinen Sprachassistenten, Assistentinnen wie Alexa, Cortana und wie sie alle heißen. Und auch der Bilderkennung. Und da ist einfach so, da findet nun einfach mal relativ viel Übertragung statt. Und der Hersteller hier in Deutschland, der hat auch unter Umständen die Idee, dass die Daten in Deutschland sogar bleiben, also in Deutschland oder wenigstens in Europa. Aber da hat er auch gesagt, im Grunde genommen bräuchte man dann eine Puppe mit einem eigenen System und dem Server im Keller. Also, weil wir auch vorhin die Preise angesprochen haben, das bewegt sich so bei den jetzt schon etwas besser ausgestatteten Puppen, so zwischen 8.000 und 10.000 bis 12.000 Dollar. Wenn dann noch diese Kosten drauf kämen für Server, Wartung, wie auch immer, naja, dann ist es schon wirklich ein sehr, sehr teures Hobby.
Wenn man seine Daten schützen will, dann muss man das natürlich auch bezahlen. Jetzt hattest du in einem anderen Podcast von einem sehr interessanten Fall erzählt. Es ging darum, dass jemand einen Sexroboter gekauft hatte, der aber in Form eines Kindes war. Ich möchte jetzt nicht das ethische Thema aufrollen, wie ethisch es ist, mit Kinderrobotern Sex zu haben, sondern mir geht es darum, dass er eine Strafverfolgung dann am Hals hatte. Deswegen, vielleicht können wir nochmal auf diesen Fall eingehen.
Das ist ein ganz kurioser Fall, ganz im Osten Kanadas gewesen. Derjenige hat sich einen kindlich aussehenden Roboter, so ist, glaube ich, der richtige Ausdruck dafür, Childlike Looking Doll, CLSD abgekürzt, bestellt in Japan. In Japan gibt es eine relativ bekannte Firma, Trottler heißt die, Trottler Limited, und deren Inhaber eben auch sagt, ja, mit dieser Möglichkeit, diese Puppen herzustellen und in die ganze Welt zu verkaufen, bietet er den Betroffenen die Möglichkeit, ethisch und rechtlich doch aber dem Trieb nachzugehen, ohne dass ein echter Mensch, ohne dass ein Kind zu Schaden kommt. Ja, nun hat sich dieser Kanadier ganz im Osten Nova Scotias eine solche Puppe bestellt. Die ist dann aber beim Zoll abgefangen worden, weil die eben dort geblacklistet ist, also die Firma natürlich. Und dann gab es einen Durchsuchungsbeschluss. Und bei dieser Hausdurchsuchung hat man bei dem Mann nichts gefunden, was in irgendeiner Form kinderpornografisches Material etc. ist. Ist aber in der ersten Instanz irgendwie wegen des Besitzes dieser Puppe verurteilt worden, weil, so die Begründung des Gerichts, es wäre ja klar, was man mit dieser Puppe vorhat. Und das war ja, wie gesagt, ein recht umstrittenes Urteil. Und ich meine, es ist in die zweite Instanz gegangen und aufgehoben worden. Aber das kann ich jetzt nicht mehr mit Bestimmtheit sagen. Ich bin ja bei meinen Forschungsschwerpunkten noch nicht so weit zu sagen, vertiefe ich das an dieser Stelle oder eben nicht. Denn da geht es ja jetzt auch ganz weit weg von, ja, von Datenschutzrecht und vielmehr ins Strafrecht und ähnliche Gefilde, die ich bewusst bei meiner Wahl zu IT-Recht und Datenschutz eigentlich ausgeklammert habe.
Trotzdem zeigt dieser Fall etwas ganz Spannendes. Also hier wurde eine sexuelle Vorliebe, nämlich Pädophilie, kenntlich. Und das hat im Grunde bei diesem Mann für Schwierigkeiten gesorgt. Also muss man sehr wohl darauf achten, was man einfach mit seinen Daten macht. Ich wollte einfach nur mit diesem Beispiel eindrucksvoll schildern, überspitzt schildern, dass das nicht einfach nur Daten sind, sondern dass man viel preisgibt über sich selbst.
Ja, das kann natürlich, auch wenn es vielleicht keine strafrechtlichen Auswirkungen hat, gesellschaftlich viel härtere Konsequenzen nach sich ziehen, allein wenn nur der Verdacht besteht. Und man muss vielleicht an dieser Stelle, darf ich nur noch einmal korrigierend mit einsetzen, nicht von einer sexuellen Präferenz sprechen, sondern es ist auch nicht der Fachterminus, aber eher von einer Prägung. Also Menschen kommen mit einer Sexualität auf die Welt, die sie nicht ändern können, die sie haben. Und ja, das ist erstmal nicht strafbar. So viel muss man ja auch festhalten. Handlungen, die daraus erwachsen könnten, wenn sie sich gegen Kinder in diesem Fall richten, die sind selbstverständlich in den meisten Ländern der Welt strafbar. Und allein, wenn der Verdacht besteht, wenn da eine solche Information mal unglücklicherweise irgendwo geleakt wird, hat das sicher unter Umständen ganz gravierende Folgen.
Sind sich die VerbraucherInnen, die diese Puppen erwerben, werden sie darüber informiert? Was denkst du?
Es kommt ein bisschen auf das Herstellerland darauf an. China, Nordamerika sind so die großen. Korea, Japan natürlich auch noch. Aber die können ja nun hier auch in Europa, in Deutschland erworben werden. Und nein, die Verbraucher sind sich größtenteils vermutlich nicht darüber bewusst, was mit diesen Daten passieren kann. Und da ziehen wir immer parallel auch so ein bisschen so eine Untersuchung zu Sextoys heran. Eine Untersuchung, die vor 2-3 Jahren von Stiftung Warentest oder Ähnlichen einfach mal durchgeführt wurde auf chemische Stoffe. Darüber sind sich Verbraucher auch gar nicht unbedingt bewusst. Und wenn man jetzt von einem Sexroboter oder von einem Sextoy einfach in fast Lebensgröße ausgeht und sowas im Schlafzimmer neben sich liegen hat, möchte man ja eigentlich nicht die Ausdünstung solcher Stoffe daneben nicht haben. Auch darüber sind sich die Verbraucher, wie gesagt, nicht so bewusst. Und vielleicht noch ein weiterer Aspekt, den uns nun in Reda Wiedenbrück, da der Hersteller, mit auf den Weg gab. Das sind jetzt nicht so diejenigen, die bei einer Datenschutzbehörde vielleicht als Erste dastehen würden und sagen würden, da habe ich von einem Data Breach erfahren oder ähnlich. Denn schon allein seine Parkplätze vor dem Geschäft, ehemals, jetzt hat er es ein bisschen anders eingerichtet, die wurden nie genutzt. Auch wenn alle Parkplätze in der Stadt belegt waren, die Parkplätze direkt vor seinem Geschäft nicht. Man wollte einfach nicht mit diesem Geschäft in Verbindung gebracht werden. Also da besteht einfach eine ganz, ganz hohe Scheu irgendwie mit diesem Thema, offen umzugehen, anders umzugehen. Also es sind ja hier schon Verbraucherrechte und eben, also wie gesagt, auch Datenschutzrechte doch sehr stark betroffen.
Ich finde das gerade ganz beeindruckend, was du sagst über die Parkplätze. Also wenn die sich noch nicht mal trauen, dann so einen Datenschutzverstoß zu melden, dann sind diese Personen ja weitestgehend schutzlos. Wir hatten jetzt über den Bestellprozess und die Vorlieben gesprochen, die man so vielleicht im Einzelnen äußert beim Bestellvorgang. Aber du hattest auch ganz am Anfang gesagt, das war mir total unbekannt, dass sogar Bildaufnahmen aufgenommen werden von dieser Puppe. Das heißt, sie kann wirklich sehen.
Ja, wie gesagt, je nach technischer Ausstattung, aber so wie Kameras, die auch, also im Grunde genommen, also so auf dem niedrigsten Niveau, wie Kameras, die in Smartphones verbaut sind. Durchaus, oder die Smart-TVs. Ich meine, da sind sich auch wenige Nutzer drüber im Klaren, dass wenn sie ihren Smart-TV im Schlafzimmer aufstellen, dass der nicht immer erst angeht, wenn man den anstellt. Ne? Und diese Puppen, die sollen ja irgendeine Form der Beziehung mit ihren Usern führen. Ich nenne es jetzt mal so. Die müssen sie ja auch wieder erkennen. Ja? Also die sehen, dass jemand den Raum betritt und die Kamera nimmt die auf und ordnet das dann eben zu. Und das würde nicht anders laufen, als wenn man da Daten verarbeitet.
Du hast ja gesagt, das ist eine KI. Und vielleicht kannst du noch mal beschreiben, KIs sind ja künstlich, aber wie werden diese KIs denn smarter? Um sie zu trainieren, nimmt die KI ja auf und man schickt die Sachen übers Internet. Und wer sitzt auf der anderen Leitung des Internets?
Tja.
Tada, das ein ist Mensch.
Ja, auch das. Und natürlich, je mehr Daten, desto besser trainiert etc. Also wir wissen ja auch alle, wie intelligent das momentan noch wirklich ist. Ne? Also diese Werbeversprechen genau auch aus dieser Branche, dass man transhumanistischen Sex irgendwann zu erwarten hat, also weit über das menschliche Vermögen hinausgehende sexuelle Erlebnis, Ja, lasse ich jetzt mal so dahinstehen. Es wird auch immer mit so einer Jahreszahl, aber die überall in diesem Bereich 2050, also es wäre ja durchaus etwas, was wir noch erleben. Ich bin da ein bisschen skeptisch, gerade auch, wenn man sieht, wie gut es momentan funktioniert. Auf der anderen Seite bin ich auch manchmal wieder überrascht, wie schnell die Entwicklung dann ist und was man so dann doch so in seinem eigenen Menschenleben schon so mitbekommen hat. Und ja, je besser die werden soll, desto mehr Daten müssen verarbeitet werden. Denn das ist ja im Prinzip auch so das Ziel. Und da gibt es einige interessante Studien dazu, dass User wirklich, die sich wenig Gedanken zu der dahinterliegenden Technik und den dahinterliegenden Datenströmen machen, die dann immer wieder sagen, wow, das ist toll, der kann sich meinen Namen merken, sie kann sprechen, es wird tatsächlich sehr stark vermenschlicht an der Stelle und es wird von Fähigkeiten gesprochen. Das ist spannend, also da ist auch wenig Problembewusstsein dann an der Stelle dahinter. Da ist dann immer nur mehr diese Faszination rauszuhören.
Ich stelle mir das gerade vor, man denkt, man ist in einem so total intimen Moment und in Wirklichkeit wird dieser total intime Moment ja aufgezeichnet und zwar nicht nur die Akustik, sondern auch ja visuell und womöglich wird das dann noch an eine dritte Person weitergeleitet, die bei diesem Hersteller sitzt, der womöglich in China sitzt und dann werden die Sätze, die ich dort gesagt habe oder meine Handlungen irgendwie übersetzt, damit die KI trainiert werden kann. Also das ist wirklich creepy. Was denkst du, wohin geht denn die Reise in der Zukunft? Wird es dann bald so sein, dass wir neben so einem Roboter morgens aufwachen?
Das gibt es ja durchaus schon relativ viel. Also ich spreche jetzt nochmal von dem Hersteller dabei, Reda Wiedenbrück, denn der hat das sehr schön anschaulich von sich gegeben. Der hat allein aufgrund des Körpers und der Schwere dieses Körpers neben sich im Bett liegend das Gefühl, da wäre noch ein Mensch und schläft dadurch ruhiger. Und es gibt durchaus viele Menschen, die es beruhigt, etwas Menschenähnliches neben sich zu haben und auch vielleicht durch bestimmte Soziophobien sich wieder an eine menschenähnliche Figur ja so ranzutrauen oder einfach das Gefühl zu haben, da ist jemand oder etwas. Wir alle kennen das so ein bisschen, wenn wir die Stille, die um uns herum teilweise da ist, gerade jetzt momentan zur Pandemiezeit, vielleicht mit Radio, Binge-Watching oder Ähnlichem so ein bisschen übertönen. Da sind wir, glaube ich, dann gar nicht so weit entfernt von den Nutzern, die eine Puppe sich hinsetzen oder hinstellen und mit der reden oder in irgendeiner Form interagieren. Also, weil das Thema auch gerne immer so, das sind immer die anderen und das müssen komische Leute sein und irgendwie creepy und gruselig. Ich glaube, dass es viele Verhaltensweisen gibt, die relativ ähnlich sind. Und wie gesagt, das gibt es durchaus schon oder eben als virtuelle kleine Püppchen, die einem Nachrichten schreiben per SMS. So, guten Morgen, wie geht es dir? Ich möchte dich nochmal daran erinnern, du hast heute Nachmittag ein Meeting. Und dass da vermeintlich jemand ist, der mit einem interagiert und mit dem man eine Beziehung hat, das hilft ganz, ganz vielen Menschen. Also da ist mal vielleicht ein durchaus positiver Aspekt zu sehen.
Ja, das finde ich schön, dass du den nochmal so dargestellt hast. Na klar, es gibt in unserer Gesellschaft leider Leute, die ungewollt oder gewollt einsam sind und dann kann so etwas natürlich ungemein helfen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es Personen gibt, die aus körperlichen Gründen nicht so leicht an Sexualität kommen und da kann das natürlich auch eine Hilfe sein.
Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, auch nicht so zu unterschätzen. Das sind schon auch viele Menschen und auch einfach diejenigen, die sich bewusst ein wenig von Menschen zurückziehen und sagen, ich hatte schon Beziehungen, ich habe ein Sozialleben, ich habe einen Beruf, aber wenn ich nach Hause komme, möchte ich keine Menschen mehr um mich haben und dass ich da jemanden, also eine Puppe sitzen habe, die ich verwöhnen kann, also Schmuck mitbringe oder Unterwäsche, mit der ich rede, die dann aber ruhig ist, wie auch immer oder wie auch immer, dass ich genau das haben möchte, dafür entscheiden sich auch einige Menschen, ob das gesellschaftlich gut ist oder nicht, das lasse ich jetzt einfach mal so dahinstehen. Das kann man an anderer Stelle noch diskutieren, aber so breit ist das alles, so vielfältig und angeblich, also wir können uns da ja nur auf die Herstellerzahlen verlassen, hat es einen unheimlichen Boom, also einen Verkaufsboom jetzt eben in dieser Pandemiezeit gegeben.
Das ist wirklich interessant. Ich habe auch noch gelesen, dass ein amerikanischer Hersteller, der wirbt damit, dass diese Sexroboter irgendwann Teil eines Smart Homes werden könnten, weil sie sind ja ans Internet angebunden, um diese KI zu trainieren. Ja, kannst du dir das vorstellen, dass das irgendwann mal kommt, so vielleicht in 10 Jahren, dass dann ein Sexroboter den Ofen anstellt und die Heizung aufdreht oder so?
Ja, das ist ja immer dieses große Szenario. Und wenn man es dann wieder, ja, jetzt bin ich doch leider wieder auf dieser negativen Schiene, aber so als ja, Sklave dient, ne? Also so sowohl als, ja, wie du sagst, eben Haushaltshilfe, die aber irgendwie dann auch noch fürs Bett mit geeignet ist. Also wenn man jetzt von IoT und ähnlichen Verbindungen das so ganz, ganz, ganz überspitzt, wie du es eben auch dargestellt hast, so zu Ende denkt, also sage ich jetzt einfach, ja, warum nicht? Ich kann mir das schon vorstellen und vielleicht auch nicht erst in 10 Jahren, denn wenn man sich dann teilweise, wie gesagt, bei Herstellern oder in Dokumentationen die momentane technische Entwicklung anguckt, dann ist man durchaus wieder ein bisschen enttäuscht und sagt sich so, das habe ich mir eigentlich schon viel besser vorgestellt. Sicherlich auch ein Stück weit aus dem Bild, was uns Science-Fiction-Filme auch eben geben, bei denen dann wirkliche Menschen Roboter darstellen. Da ist es ja genau umgedreht. Und dann hat man immer den Eindruck, Roboter müssten schon so gut sein wie Menschen. Also ich habe mich nur über mich selbst gewundert, dass ich mich immer wieder erschreckt habe vor Figuren, die da im Raum saßen, weil sie einfach dann doch dieses ganz starke menschliche Aussehen schon haben, wenn man herangeht. Natürlich ist es ein bisschen besser als eine Schaufensterpuppe, einige dieser Modelle. Aber allein durch dieses menschliche Aussehen von Weitem, diese Silhouette oder so, das reicht schon, um sich kurz zu erschrecken. Also so, ja, dann doch eher negativ.
Ja, aber ja, warum auch nicht? Also ich meine, das Smart Home kann natürlich auch positive Aspekte haben. Also ich fand, da war auch sehr viel Positives drin, was du gerade gesagt hattest. Nur kurz als Ergänzung, IoT, Internet of Things, also zum Beispiel der Kühlschrank, der ans Internet verbunden ist und dann für uns einkaufen geht, wenn die Milch alle ist und so weiter. Ich habe gelesen, dass es auch Apps gibt und man kann diese Puppe mit den Apps auch bedienen. Wie muss ich mir das denn genau vorstellen, Iris?
Es gibt verschiedene Apps. Zwei, die mir etwas sagen, und zwar einmal eine App, die sogenannte Charaktervoreinstellungen hat. Und da kann man auswählen, ist jetzt mein Modell besonders lebhaft oder ist es schüchtern also auch so diese Szenarien, die da immer ausgewählt werden, wehrt sich die Puppe gegen Sex? Also so kann man sogenannte Vergewaltigungsszenarien nachstellen. Das kann man voreinstellen. Man kann aber das auch gleichzeitig ein bisschen wohl verknüpfen mit dem, was die Puppe lernt, ich sage das jetzt so in Anführungsstrichen, um während der Gespräche mit dem Beziehungspartner nicht immer nur Wikipedia-Einträge abzuspulen, sondern eben auch ein bisschen individueller dann auf den Nutzer, auf die Nutzerin reagieren zu können. Das ist so diese eine App, die ja auch unglaublich viel Preis gibt, wie wir es vorhin schon besprochen haben. Und dann gibt es eine App, die tatsächlich verbunden ist mit, dem, was ich jetzt hier bei einem Roboter den Unterkörper auch nennen würde. Es gibt sogenannte, also für die weiblich gestalteten Roboter, gibt es eine sogenannte Einlage in die Vagina. Hört sich jetzt ganz seltsam an und irgendwie so, als ob wir beim Gynäkologen wären. Da wird aber auch Schnelligkeit, Bewegung, was auch immer, ein sogenanntes Bewegungsmuster erstellt.
Es ist ganz schön krass, was diese Apps alles können und wie viele Daten sie sammeln. Also im Grunde, ja, ist dieser Sexroboter doch schon eine ganz schöne Datenkrake und ganz schön überraschend, was da alles an Daten gesammelt wird. Und wenn wir von unserer Ausgangsfrage ausgehen, ob es den Nutzerinnen und Nutzern klar ist, dann ist das doch schon erschreckend, dass sich viele darüber vielleicht gar nicht so bewusst sind, was da gesammelt wird und wie es aufbewahrt wird und wohin es geleitet wird. Ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Frage an dich. Was ist denn für dich persönlich dazu? Also was ist für dich persönlich Datensouveränität?
Dass zumindest die Wege transparenter werden, wie und wo Daten fließen, wie die benutzt werden und wer sie zum Schluss hat. Denn natürlich werde ich, weil ich ja dieses Label Datenschützerin eben unter anderem auch habe, häufiger gefragt, warum nutzt du denn aber doch die und die Social-Media-Plattformen oder du hast ein iPhone und all solche Sachen. Dann sage ich so, ja, ich bin mir aber bei der einen oder anderen Sache wenigstens bewusst darüber, wie es benutzt wird. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, um dann nochmal zu entscheiden, ja, nutze ich es oder nutze ich es nicht und wie sichere ich das für mich ab. Das ist so im Groben aus dem Privaten mein Verständnis von Datensouveränität. Und natürlich geht es global noch ein bisschen weiter.
Dankeschön, liebe Iris. Es hat sehr viel Spaß gemacht, über dieses Thema mit dir zu sprechen. Und du hast uns einen wundervollen Einblick darüber gegeben. Herzlichen Dank, dass du heute da warst.
Sehr, sehr gerne. Und vielen Dank für die Einladung und dass ich drüber sprechen durfte mit dir.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Abonniert uns doch bei eurem Lieblingspodcast-Anbieter. Ihr könnt uns eine E-Mail schicken an hallo@dasu.law oder schickt uns doch einfach eine Twitter-Nachricht. Dasu ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite dasu.law. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu Dasu hatte Axel Jörs. Das Cover hat Elen Baum erstellt. Beraten wurden wir von Susan Stone. Editiert wurde der Podcast von Christoph Hinners.